Ich würde jetzt gerne nochmal eine aktuelle Debatte ansprechen wollen. In jüngerer Zeit sprechen die Sicherheitsbehörden, insbesondere die Verfassungsschutzbehörden, vermehrt davon, dass eine neue Qualität linksradikaler Gewalt zu verzeichnen sei. Es ist die Rede davon, dass sich die Anzeichen mehren dafür, dass wir ein Wiederaufkommen des Linksterrorismus in Deutschland erleben. Wie überzeugend sind Ihrer Auffassung nach derartige Analysen?
Ja, die Frage ist ja nicht neu, die ist periodisch immer wieder aufgepoppt. Aber ich habe vorhin schon meine Kernaussagen getätigt und die gilt bisher, glaube ich, insbesondere was die Aussage angeht, dass bisher die Schwelle zu gezielt tödlichen Anschlägen nicht überschritten wurde. Die gilt bisher nach wie vor. Allerdings muss man sich in der jüngeren Entwicklung ein paar Besonderheiten durchaus schon genauer angucken. Darauf will ich jetzt ein bisschen eingehen. Zur Frage qualitativer Veränderungen linken Gewalthandelns liegt mir zumindest bisher nur eine Analyse vom Bundesamt für Verfassungsschutz, spreche jetzt immer dann von BfV, mit dem Titel Radikalisierung im gewaltbereiten Linksextremismus, Stand 22.07.2020 vor. Aussagen jüngeren Datums, also 2020, aus polizeilicher Sicht, das wäre dann vom BKA, Abteilung Staatsschutz, sind mir zumindest leider noch nicht verfügbar. Deshalb bleibe ich jetzt bei der BRV-Analyse und diskutiere da einige Fragen entlang dieses Textes. In dieser BRV-Analyse ist von zwei qualitativen Indikatoren die Rede. Zum einen Veränderung der Taten, sprich Wechsel der Aktionsformen von der Massenmilitanz hin zu klandestinen Kleingruppenaktionen. Verschiebung der Zielauswahl von einer institutionellen auf eine persönliche Ebene, wobei die personenbezogenen Aktionen schwere bis tödliche Verletzungen billigend in Kauf genommen werden. Der andere Indikator, Veränderung der Szene, Herausbildung klandestiner Kleingruppen, die eigene Tatserien begehen und sich aufgrund steigender Gewaltbereitschaft bei ihren Taten vom Rest der Szene abspalten. Unter Berücksichtigung dieser Indikatoren wird in dem Text die Entstehung terroristischer Strukturen als möglich bezeichnet. Diese Trendaussagen werden allerdings in dieser Analyse, wie schon zuvor in den Jahresberichten des BfV, da war nämlich von Jahr zu Jahr immer wieder die Formel von der ständig sinkenden Hemmschwelle beim Gewalteinsatz der Linksmilitanz, da die Rede. So wird bei dieser Analyse auch der Beleg nur mit einigen herausragenden Fällen getätigt. Wenn die Hemmschwelle von Jahr zu Jahr immer mehr sinkt, schleift sich das irgendwann ab. Also da müsste ein bisschen mehr an Substanz her aus meiner Sicht. Und so ein ähnliches Problem haben wir auch bei dieser Ausarbeitung. Die Fälle, die hier angeführt werden, will ich jetzt mal im Einzelnen referieren, sind der Überfall auf den AfD-Mann Magnitz in Bremen am 7.1.19, der Überfall auf einen rechts aussehenden Kanalarbeiter in Leipzig, auch im Januar 19, Brandanschlag in Leipzig auf Baukräne, Oktober 19, der Überfall auf eine Leipziger Immobilienmaklerin in ihrer Wohnung im November 19, der Angriff auf Innensenator Grote in Hamburg im Dezember 19 und Angriffe auf Polizeibeamte in Leipzig, Silvester 1920, vorhin war schon von dem Papier die Rede, und ein Brandanschlag auf den AfD-Chef Schrupalla in Koblenz im März 20. Diese Fälle sind sozusagen die empirische Basis für diese Aussagen. Da stelle ich jetzt die Frage, ob diese Fälle ausreichen, gesteigerte Tötungsbereitschaften zu dokumentieren, vermag ich mangels genauerer Sachverhaltskenntnis leider nicht zu sagen. Da stecke ich nicht tief genug drin bei den aktuellen Geschehnissen. Das gilt auch für die Frage, ob sich angesichts langjähriger Handlungsrepertoires wie Brandanschläge auf Privat-Pkw, auch in Wohnhausnähe, Hausbesuche oder Outings, auch durchaus auf die konkrete Person bezogen, tatsächlich in der jüngeren Zeit neue Tatqualitäten oder Häufungen abzeichnen. Das heißt ja, vermeintlich Verantwortliche würden immer häufiger, Zitat, namhaft gemacht und in ihren privaten und beruflichen Nahraum persönlich angegangen. Es sei eine neue Eskalationsstufe linksextremistischer Gewalt, Zitat, erreicht. Das ist eben die Frage. Und aufgrund dieser wenigen Fälle, würde ich mal getrost sagen, ist so eine Trendaussage nicht ohne weiteres möglich. Dass die Falle Maklerin in Leipzig und Groth in Hamburg qualitativ jeweils auf ihre Weise herausragen, ist für mich außer Frage. Im Fall Grote wurde offenbar die Route ausspioniert und das erfordert einiges Geschick, das verdeckt zu tun. Bei der Maklerin wurde in die Wohnung eingedrungen. Das ist natürlich auch ein herausragendes qualitatives Merkmal, ist aber alleine meiner Erinnerung nach jetzt kein Novum. Das gab es vorher auch schon mal. Und wenn jetzt gesagt wird, eine neue Eskalationsstufe sei erreicht, frage ich mich, wenn man sich den Trend der versuchten Tötungsdelikte in den letzten, jetzt in Frage stehenden beiden Jahren anguckt, haben die Tötungsdelikte ja markant abgenommen. 2012 waren es 8 Versuchte, 2015 waren es 8, 2018 gar keins, 2019 2. Also da stelle ich mir die Frage, ja, wie passt das zusammen? Aussagekräftig wären wiederum aus meiner bescheidenen Sicht systematische Tat- und gruppenanalytische Darstellungen, anhand derer man Veränderungen von Tatmustern, so etwa exzessiver Gewalteinsatz, Handlungsmodus des Überfalls oder Hinterhalts, Ausspähungsaktivitäten in der Vortatphase und solche Geschichten, wenn man das über die Zeit und im Verhältnis zum gesamten linken Gewaltaufkommen aufzeigen könnte und auch quantifizieren könnte. Ich habe selber solche als sozusagen Einzelhansel mit sehr knappen Ressourcen solche Arbeiten tätigen können, insbesondere bei meiner Darstellung von Gruppen, an denen rechtsmotivierte Mehrfach- und Intensivtäter beteiligt waren. Ich habe das praktisch anhand von Handlungsmustern und Fallaufkommen akribisch tabellieren können. Von daher gehe ich aus, dass auch ein großer mit entsprechenden Ressourcen ausgestatteter Behördenapparat solche Arbeiten tätigen können müsste. Darüber hinaus müssten eigentlich auch im immer noch schreib- und rechtfertigungsfreudigen linksmilitanten Milieu neue Gewaltqualitäten diskursanalytisch abbildbar sein. Es heißt in der BRV-Analyse, dass selbst Aktionen, bei denen Unbeteiligte gefährdet werden, szeneintern auf immer weniger Ablehnung stoßen würden. Und der Hinweis auf die Leipziger Anschläge, die genannten Baukräne, Maklerin, heißt es weiter, intensive Diskussionen über die Legitimation der Gewalt seien ausgeblieben. Auch dazu kann ich leider keine Antwort bieten, da mir als Non-Digital Native die Detailkenntnis jüngerer netzbasierter Diskurse fehlt. Ich habe mir allerdings die im Szene-Schrifttum der 90er und Anfang 2000er Jahre geführten diversen Militanzdebatten, darunter den Diskurs über die Legitimität der Tötung von Faschisten und die Diskurse zur Gewaltdosierung sehr genau angeschaut. Vor diesem Hintergrund kann ich an zumindest einem Punkt der BRV-Analyse die Note mangelhaft ausstellen, nämlich an dem Punkt, wo zur Untermauerung der These von der Entgrenzung personenbezogener Gewalt und des Qualitätsverlustes der Gewaltdiskussion ein Positionspapier auf Magnitz zum Angriff auf Magnitz zitiert wird, wobei eine wesentliche vorangegangene Passage, die sich nämlich mit dem moralischen Risiko der Gewaltanwendung und der Frage der Gewaltdosierung befasst, einfach ausgelassen wird. Das ist natürlich jetzt nicht gerade ein gutes Zeugnis Zumal für den Zeitraum der Erstellung dieser Analyse, es war ja Juli, Stand Juli 2020, ein wesentlich detaillierteres und aussagekräftigeres Papier einer sich einige Antifas nennenden Gruppe zur Frage antifaschistischer Gewalt vom Mai 2020 zur Verfügung gestanden hätte. Diese Gruppe äußerte sich nämlich zu einem Angriff auf Angehörige der rechtsorientierten Betriebsgruppe Zentrum Automobil am 16.05.20 in Stuttgart. Dabei erlitt einer der Faschisten eine schwere Kopfverletzung. Der Angegriffene habe Schlagringe einsetzen wollen, was man mit Härte haben verhindern müssen. Durchaus zutreffend heißt es zu den Unwägbarkeiten der Gewaltdynamik in diesem Papier. Man sei nicht naiv. Jede körperliche Auseinandersetzung berge die Gefahr einer ungewollten Eskalation, der man sich unter Umständen in der konkreten Situation nicht mehr entziehen könne. Sehr genau beobachtet. Aber dieses Risiko sei man bereit einzugehen, weil es keine Alternative sein könne, der Straßenpräsenz von Faschisten, die zwangsläufig zu enthemmter Gewalt und Mord führt, keine Grenzen zu setzen. Ziel der körperlichen Angriffe sei es, das öffentliche Auftreten von Faschisten so weit wie möglich zu unterbinden und den gesundheitlichen, organisatorischen und materiellen Preis, Schmerzen, Stress und Sachschaden in die Höhe zu treiben. Ein solcher Wirkungsgrad politischer Gewalt erfordere keine gezielten, schweren, tödlichen Verletzungen. Dies allerdings nicht aus grundsätzlichen Erwägungen heraus, so mein Kommentar, sondern nur momentan nicht, weil man als Bewegung noch nicht stark genug sei, dieses Level in größeren Teilen und auf lange Sicht zu halten und wegen des zu erwartenden Repressionsdrucks. Und jetzt der entscheidende Passus: Wenn aber der faschistische Mob wachse und sein Organisationslevel steige, könnten andere Kampfformen notwendig werden. Die Gefahr für Migrantinnen, Linke und andere Feinde der Faschisten sei aktuell und tödlich. Diese Positionierung erinnert mich ganz, ganz stark an die Anfang der 90er Jahre geführten linksmilitanten Tötungsdebatten im Kontext der damaligen fremdenfeindlichen Gewaltwelle. Damalige Absichtserklärungen in Richtung einer Art Antifa-RAF haben sich nicht materialisiert. Offenbar gibt es gegenwärtig aber Szeneangehörige, die mit ihren Bedrohungswahrnehmungen diesbezüglich weiter Handlungsbedarf sehen. Selbst im eher beschaulichen Mainz sind auf den Fensterbänken einer Shisha-Bar die Sprüche zu lesen: AfD wählen ist 33, fuck Nazis, und daneben: Nazis töten ist ethisch vertretbar. Über die Verhaltensrelevanz solcher Bekundungen lassen sich schwerlich Aussagen treffen. Aber die Annahme, dass sich radikalisierte Kleingruppen und oder Lone-Wolf-Akteure zu einer verschärften Gangart im Anti-Verhandlungsfeld berufen fühlen könnten, ist durchaus plausibel. Als Fallbeispiel kann man eine vom Generalbundesanwalt als kriminelle Vereinigung verfolgte militante Gruppe in Leipzig mit Kontakten nach Berlin anführen, die mit einer von Oktober 19 bis Juni 20 andauernden Tatserie von durchgeführten und geplanten Angriffen auf rechte Akteure in Erscheinung getreten ist. Dabei lassen die Wahl der Tatmittel, unter anderem Hammer und Radschlüssel als Schlagwerkzeug, Tötungsbereitschaften und das Level der Vorbereitungshandlungen, Ausspähungen, Einsatz gestohlener Kfz-Kennzeichen, Merkmale einer linksterroristischen Formation erkennen. Inwieweit ein Angriff auf eine Querdenker-Demo am 21.11. in Leipzig mit möglicherweise lebensbedrohlicher Tatbegehung, ist von Kopftritten auf am Boden liegende Personen die Rede, in dieses Muster passt, bleibt abzuwarten. Das wären meine Anmerkungen. Neueres Material liegt mir, wie gesagt, leider nicht vor. Und all das Gesagte wäre Anlass auch für vertiefende Analysen.
Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen alleine die Autorinnen die Verantwortung.